5 rote Monatskerzen in Folge, das gab es zuletzt 2018 und Bitcoin hängt weiter fest. $60.000, die haben erstmal gehalten, über $70.000 ging aber erstmal auch nichts. Die erhoffte V-Shape Recovery bleibt aus und das verrät uns etwas Entscheidendes darüber, was als nächstes kommt und warum geduldige Anleger jetzt die Chance sehen sollten. Damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Es ist Montag, der 16. Februar und an meiner Seite ist heute zur Abwechslung leider nicht Stefan Lübeck, unser Marktexperte, der aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Gute Besserungen gehen an dieser Stelle raus. Stattdessen darf ich heute begrüßen David Scheider, meinen geschätzten Kollege. Grüß dich, David.
Hi Johannes, das mit den 5 Kerzen ist eine interessante Sache, weil ich habe vor einer Woche das auch auf LinkedIn gepostet und wurde darauf hingewiesen, dass es sogar 6 sind. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber zur Frage, wie ich durch den Bitcoin-Bärenmarkt steuere, naja, also was soll man da sagen? Das einzige mögliche Mindset, was man jetzt annehmen kann, ist der Bitcoin-Zen und ich stacke stoisch weiter in meine Sets. Ja, und freue mich tatsächlich auch über die ziemlich geringen Kurse.
Ja, wir gucken mal in die Liste der Gewinner der letzten 7 Tage und da ist auf jeden Fall auffällig gerade Stable, 50% im Plus waren es zwischendurch, hat den jüngsten Krypto-Dump damit weitestgehend hinter sich gelassen und nähert sich wieder seinem All-Time-High. Erstmal die Frage, was ist Stable überhaupt? Ist ja ein relativ neuer Coin, der da drin gelandet ist. High-Speed Layer One Blockchain mit Fokus auf Stablecoins, der Name hat es ja schon fast ein bisschen verraten. Genauer gesagt der Fokus auf USDT von Tether. Und Stable, also die Chain, die nutzt USDT als Gas-Token. Man hat tatsächlich Support von Bitfinex und Tether's Paolo Arduino in Sachen Investment und zählt sogar PayPal und Standard Chartered zu seinen Partnern. Ja, der Grund für den Pump, der ist so ein bisschen ominös. Es gab zwar am 4. Februar ein neues Update, das hat so viele Sachen im Netzwerk vereinfacht, unter anderem wie diese Gasgebühren behandelt werden, aber ansonsten gab es relativ wenig fundamentale Gründe, die ich finden konnte, warum da jetzt so eine krasse Rallye stattfindet. Also es schreit so ein bisschen nach Scam-Pump und für viele, die sich jetzt fragen, ob sich ein Investment lohnt, würde ich tatsächlich sagen eher nein. Die Gründe dahinter, also es macht natürlich Sinn für Tether so eine Chain zu haben, die sind ja aktuell überwiegend auf Ethereum und Tron. Ethereum bekannt dafür, eher etwas langsamer zu sein und natürlich auch hohe Gebühren zu haben im Vergleich. Tron hat die niedrigen Gebühren, aber ist auch eher so ein Netzwerk, wo man sich von fern hält. So ein shady Ruf auf jeden Fall. Aber, und das muss man auch sagen, inzwischen ist der Stablecoin-Chain-Markt übersättigt. Es gibt ja auch noch andere Vertreter, zum Beispiel Arc von Circle, Tempo von Stripe und aber auch Plasma, die ja sogar einen sehr ähnlichen Fokus haben. Die legen ihren Fokus auf eben USDT, das heißt, man hat sogar einen direkten Konkurrenten, der genau dasselbe macht. Und was ich auch sagen würde, der Token, also dieser Stable-Token, der hat tatsächlich im Vergleich zu USDT keinen wirklichen Use-Case. Also er wird sogar als Utility-Token vermarktet. Und im Crypto-Space, die Leute, die sich auskennen, ist das eigentlich schon ein Warnsignal bzw. Red Flag. Das heißt, man kann damit Governance betreiben, Staking, mehr dann aber auch nicht. Und wir sind es ein bisschen leid. Wir wissen, eigentlich müsste ein Token heutzutage ein bisschen mehr Value Capture haben, um wirklich wertvoll zu sein. Wenn wir auf die Tokenomics blicken, sind die auch eher schlecht, würde ich sagen. 50% bei Insidern, ein heftiger Cliff-Unlock, der dann später noch auf uns zukommt. Und für mich ist es einfach so ein klassisches High-FDV, Low-Float-Spiel, was wir im Crypto-Space eigentlich schon oft genug gesehen haben. Stichwort Low-Float, wenn wir mal auf den Plasma-Chart schauen, da zeigt sich eigentlich, wie die Kursperformance dieser Token normalerweise läuft. Plasma, stark gehyptes Stablecoin-Projekt, hat auch eigentlich in Sachen TVL ziemlich gut performt, aber der Chart des XPL-Token, der sagt eigentlich alles, ist down-only sozusagen. Und das ist einfach das Problem bei diesen Stable-Chains. Selbst wenn die Chain eine gute Adoption hat, jetzt in dem Fall bei Stable, und Tether tatsächlich hier seine neue Heimat findet, dann ist immer noch unklar, wie daraus Upside für den Stable-Token resultiert. Und deswegen mein Fazit einfach, wer im Dezember zum Mainnet-Launch dieser Chain daran interessiert war oder nicht interessiert war, der sollte es jetzt auch nicht wirklich sein. Also man verpasst hier vielleicht ein paar nette Gains, wenn man rechtzeitig einsteigt, aber ich glaube, die Rallye dürfte nicht lange Beine haben. David, du bist ja eigentlich in dem Stablecoin- bzw. Altcoin-Space überhaupt nicht unterwegs. Wie blickst du auf so eine Stable-Chain? Das würde mich mal interessieren.
Ja, genau, da fragst du auf jeden Fall den Richtigen. Ich habe mit Stablecoins bisher nicht so richtig viel zu tun gehabt. Ich habe da nur, also grundsätzlich sind Stablecoins ja schon etwas, wo relativ viel Innovation stattfindet. Also in den Top 10 sind zwei richtig große Stablecoins. Tether ist die drittgrößte Kryptowährung. Circle ist relativ schnell dahinter. Also man sieht, dass der Markt Stablecoins braucht und die Use Cases sind ja auf jeden Fall auch da. Also das, was immer so das große Kryptoversprechen war von Banking the Unbanked und eben diese Demokratisierung des Finanzsystems, die wird durch Stablecoins mehr als durch andere Coins, finde ich, tatsächlich vorangetragen. Und deswegen bin ich erstmal froh, dass es Innovationen im Stablecoin-Space gibt. Und ich persönlich habe wenig Berührungspunkte mit Stablecoins. Ich hatte tatsächlich aber neulich einen. Ein Freund von mir war vor ein paar Jahren im Iran zu einer Hochzeit, glaube ich, und hat da natürlich Kontakte geknüpft. Wir wissen, was traurigerweise in den letzten Monaten im Iran los war. Es gab Proteste gegen das Mullah-Regime, die wirklich auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen wurden. Es gab etliche Tote und noch viel mehr Verletzte. Einer dieser Verletzten war ein Bekannter von besagtem Freund, der da war, der angeschossen wurde und sich die ärztliche Behandlung nicht leisten konnte, was daran liegt, dass dieser teuer ist, wenn man die eben zu Hause machen muss. Wenn man mit Schussverletzungen in ein iranisches Krankenhaus ging, lief man Gefahr, da vom Regime verhaftet zu werden, weil das natürlich ein Beweis für die Teilnahme an diesen Protesten war, die natürlich super legitim waren. Die einzige Möglichkeit, Geld in den Iran zu schicken, war damals, weil Iran ja auch aus dem SWIFT-System ausgenommen ist, es eine hohe Inflation gab. Also zwei Gründe. Einmal will man natürlich nicht iranischen Real haben und man kann es sowieso nicht verschicken über die normalen Wege. Also es bleibt in Stablecoins. Und ich habe dem geholfen, diese Transaktion zu machen. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil er wollte Tether auf der BNB-Chain haben. Ich persönlich bin Kunde bei Exchanges, die BNB gar nicht nutzt, weil BNB natürlich zu Binance gehört. Das heißt, jetzt sowas wie Coinbase, Kraken und Co., die unterstützen die BNB-Chain überhaupt nicht, weil das ja Konkurrenz ist. Das heißt, da musste dann erstmal eine andere Adresse für diesen Stablecoin, für Tether, generiert werden, dann über Ethereum. Das heißt, man braucht auch einen gewissen ETH-Stack, um die Gasgebühren zu bezahlen. Das dann über eine dezentrale Exchange, ich habe es dann über die Phantom Wallet hinbekommen, zu swappen, bis man dann mal tatsächlich die richtige Art von Tether in der Hand hält, die man dann tatsächlich relativ einfach verschicken kann. Aber da sind eben ein paar Zwischenschritte nötig, die ich jetzt als jemand, der länger im Crypto-Space bin, auch gut hinbekommen habe. Ich denke immer an die Leute, die da nicht so native-mäßig unterwegs sind. Long story short, ich mache den Kreis so zu, um zu sagen, ich finde es eigentlich gut, wenn so eine Art Standardisierung stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stablechain das lösen kann, dass es dann tatsächlich Tether vielleicht nur noch auf der Stablechain gibt. Ist auch die Frage, ob Optionalität sinnvoll ist oder nicht. Ich glaube, manchmal macht weniger Optionalität das Leben auch leichter. Genauso viel dazu. Meine persönliche Stablecoin-Anekdote.
Ja, ziemlich cool. Ich meine, zeugt auf jeden Fall davon, dass es durchaus Use Case gibt für diese Chains, wenn man so will. Aber wie schon gerade gesagt, daraus ergibt sich nicht gleich ein Investment Case. Wollt ihr bei solchen Themen generell zu Krypto immer einen Schritt voraus sein, dann holt euch jetzt die BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store. Mit Echtzeit-News, Kursalarm, Prognosen und Analysen bleibt ihr hier immer top informiert. Könnt es auf jeden Fall downloaden. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen tiefer einsteigen wollt und vielleicht über Stable Chains mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch nochmal das BTC Echo Plus Abo, das bereits ab 1 Euro erhältlich ist. Hier steckt der wahre BTC Echo Alpha mit exklusivem Zugang zu Expertenanalysen, Interviews und Hintergrundberichten. Du, David, hattest ja heute zum Beispiel ein ziemlich spannendes, wo es um die Gefahr von Quantencomputern geht. Ich bin mir sicher, da wird ja auch nächster Zeit was zu erscheinen bei uns auf der Seite. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Hauptthema. Und das ist Thema Number One im Crypto-Space, würde ich sagen. Wo ist der verfluchte Boden? Diese Frage beherrscht ja den Space seit Wochen. Die gute Nachricht, die 60K, die haben wir seit dem Dump dahin nicht mehr getestet. Die schlechte über 70K kommen wir aktuell auch nicht wirklich raus. Anfang Februar haben wir die Kapitulation gesehen, würde ich sagen. Mehrere statistische Extremwerte haben sich gezeigt. Eigentlich Signale, die in der Vergangenheit Wendepunkte markierte haben. Aber die V-Shape Recovery, ich habe es am Intro schon gesagt, die blieb aus. Und das sagt uns ja einiges. Der Boden, der könnte sich noch eine ganze Weile hinziehen. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass wir ja bereits 5 Monate, jetzt hast du es ja gesagt im Intro, 6 Monate hintereinander ein Minus verzeichnet haben. Das ist auch wirklich ein historischer Wert. Das gab es zuletzt 2018, auch damals tief im Bärenmarkt. Wir wissen leider aber auch, Bärenmärkte im Crypto-Space, die dauern für gewöhnlich 12 bis 14 Monate. Da könnte also noch einiges kommen. Was mich interessiert, David, ist ziemlich spannend. Wir haben viel so um Weihnachten rum gesprochen, ne? 4- oder 5-Jahreszyklus. Irgendwie scheint es ja doch so zu sein, als wenn es beim 4-Jahreszyklus geblieben wäre. Oder ist das deiner Meinung nach immer noch zu sehr Konsensus?
Ja, die Frage ist so ein bisschen, wie man diesen 4-Jahreszyklus definiert. Und in der Vergangenheit bei Bitcoin war die Definition eben, 4-Jahreszyklus war eng verknüpft mit den Halving-Zyklen. Und das halte ich eigentlich für relativ großen Unsinn, weil die Halvings viel weniger relevant werden im Laufe der Zeit. Also das Argument ist natürlich, ist früher gewesen, alle 4 Jahre halbiert sich die Block-Subsidy, also die Inflationsrate von Bitcoin, blöd gesagt, wird geringer. Und dadurch ja, gibt es eine automatische Equilibriumsanpassung des Preises. Der Kurs geht hoch. Dadurch bekommt Bitcoin mehr Aufmerksamkeit und der Preis steigt weiter exponentiell, bis er irgendwann das Top erreicht und crasht. So das Narrativ. Das, glaube ich, kann man getrost zu den Akten legen. Das mag am Anfang, als sich Bitcoin von ja, 50 BTC pro Block auf 25 BTC halbiert hat, noch eine gewisse Gültigkeit haben. Ich glaube, eine Reduktion von 6,25 auf 3,125 ist weniger relevant. Es gibt sicherlich eine Zyklizität bei Bitcoin immer noch. Das ist aber keine Halving-Zyklizität, sondern eben eine Makro-Zyklizität, vielleicht eher verknüpft mit dem Schuldenrefinanzierungszyklus oder auch einem Liquidity-Cycle, die ja auch eng zusammenhängen. Kolportiert wird ja auch in letzter Zeit viel. Der Zusammenhang von ISM, Manufacturing Index, einer der wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen in den USA mit dem Bitcoin-Kurs, der ist relativ zyklisch und hat eigentlich in den letzten Jahren immer so eine eigentlich klare hoch-sinuskurvenartige Form gehabt. Der hat sich jetzt so ein bisschen verlängert. Also da, wo eigentlich wieder ein Aufstieg sein sollte, ist aktuell eher ein Seitwärtstrend. Aktuell ist es so, dass der besser wird. Wir kommen nachher nochmal ein bisschen genauer zu sprechen auf Makrodaten. Das heißt, da gibt es ein bisschen Hoffnung. Der ISM ist über 56 gestiegen. Aber ich bin, was diese Zyklen angeht, so ein bisschen vorsichtig, weil der Markt deutlich komplexer geworden ist. Und was jetzt genau die Zyklen auslöst, glaube ich, wird sich erst zeigen.
Ja, wenn diese klassische 4-Jahres-Zyklik bestehen bleibt, ich glaube, die ist ja dann erst invalidiert, wenn wir innerhalb der nächsten 2 Jahre kein neues Allzeithoch sehen, wenn ich das historisch betrachtet richtig sehe. Aber von neuen Höhen brauchen wir erstmal nicht sprechen, sondern wir wollen ja eher wissen, ob es neue Tiefen gibt. Ich habe heute eine Analyse von CryptoQuant gesehen, die auch ziemlich gut untermauert, dass dem so ist, beziehungsweise dass wir noch keinen Boden gefunden haben. Die sagt im Kern, ja, wir haben eine Kapitulation gesehen, aber das reicht halt eben noch nicht. Am 5. Februar gab es ja demnach 5,4 Milliarden Dollar an täglich realisierten Verlusten. Klingt erstmal brutal und das ist es sicherlich auch. Es war immerhin der größte Tagesverlust seit März 2023 und sogar höher als nach dem FTX-Crash. Wenn wir uns aber die kumulierten Verluste auf Monatsbasis anschauen, also nicht einen einzelnen Tag, sondern halt eben den gesamten Abverkaufszeitraum, dann sind wir bei gerade mal 0,3 Millionen Bitcoin. Im Vergleich Ende 2022 bei dem echten Cycle-Low waren es dann 1,1 Millionen. Das heißt, es ist mehr als dreimal so viel. Wenn wir uns jetzt vielleicht andere On-Chain-Metriken anschauen, David, auf welche guckst du da aktuell?
Ja, es gibt nicht so viele richtig gute Bewertungsmodelle für Bitcoin. Es gibt so ein paar Langzeitbewertungsmodelle wie das Power Law und das Quantile Model. Die finde ich eigentlich relativ gut, wenn man sich anschaut, sagen wir mal, wie viel Prozent der Zeit war Bitcoin so gering bewertet wie aktuell. Da ist man aktuell auf einem relativ geringen Niveau. Was man sich immer anschauen kann, ist natürlich die MVRV-Metrik, in diesem Fall den Z-Score, den ihr, wenn ihr bei YouTube zuschaut, jetzt auch sehen werdet. Da sieht man, dass wir tatsächlich relativ gering bewertet sind, aber noch nicht extrem gering. Also es ist eine gewisse Unterbewertung tatsächlich zu erkennen. Also MWA, wie wenn ihr das noch nicht gehört habt, ist im Prinzip die Kostenbasis aller HODLer. Also wie viel höher ist oder niedriger ist der Kurs von dem Durchschnitt der Leute, wo sie investiert haben, ne? Also wenn er unter 1 ist, dann ist der Durchschnitt unter Wasser. Genau, damit kann man so ein bisschen gucken. Ist jetzt gerade der Markt im Hype oder eher nicht? Und er ist relativ weit unten, aber noch nicht ganz unten, wie du auch gesagt hast. Ja, ein anderes Thema ist das Sentiment. Also, wie ist die Stimmung am Markt? Und wenn man sich den Crypto Sentiment Index anguckt, in diesem Fall von Bitwise, dann muss man konstatieren, der ist auf einem Niveau wie beim FTX Crash. Also, die Stimmung am Markt, Sentiment misst nichts anderes als die Stimmung, eben wie bullisch oder bärisch ist der Großteil der Marktteilnehmer. Dann sind wir eben aktuell in einem Zeitraum, der so schlecht ist wie bei FTX. So, und da kann man sich jetzt ein paar Fragen stellen. Hat man selber als Investor den Eindruck, dass der Markt in so einer großen Krise ist, wie damals, als rausgekommen ist, dass eine der größten Börsen der Welt ein Riesenbetrug war? Weil das ist es ja gewesen. Nichts anderes als ein Scam. Illegale Plattform, die komplett gecrashed ist, dadurch Milliarden an Kundengeldern verschleudert wurden und für immer weg waren. Wenn man denkt, naja, eigentlich ist es nicht so schlimm, weil was ist passiert bisher? Naja, es gibt ein bisschen Quantencomputer-FUD, vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber. Es gab eine Divergence zwischen Bitcoin und Gold, aber es ist alles nicht so schlimm. Also eigentlich ist der Markt intakt. Natürlich fallen die Kurse, muss man nicht schönreden, aber. Naja, also die persönlichen Folgen fürs eigene Investment muss jeder selber treffen, aber ich glaube, dass der Markt hier eindeutig überreagiert.
Ja, ich glaube, für viele war auch einfach die Tatsache verwirrend, dass es halt eben kein FTX gab, auf das man zeigen kann und die Kurse trotzdem so brachial gefallen sind teilweise. Deswegen schwirren ja lauter Theorien rum, wer da wie irgendwie implodiert ist. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir gucken uns nochmal kurz ein paar Kursziele an und ich schaue immer wieder gerne auf diesen Glassnow-Chart, der jetzt auch eingeblendet wird. Wir haben aber auch vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Also ich nehme den jetzt immer wieder fortlaufend schon seit Oktober. Er zeigt im Prinzip wichtige gleitende On-Chain-Metriken, wie zum Beispiel dem Short-Term-Holder Realized Price oder dem True Market Mean. Und wir haben auch im Invest öfter drüber gesprochen, bärenmarkttypisch wäre, wenn Bitcoin tatsächlich seinen Realized Price testet oder sogar eine Weile unterhalb tradet. Also so wie auch während des FTX-Crash. Aktuell ist dieser Wert, also der Realized Price zwischen 55 und 60k, der steigt natürlich auch, deswegen gleitend. Vor einer Weile war das auf jeden Fall undenkbar, dass wir hier die 55 nochmal hitten. Ich glaube sogar auf manchen Börsen waren wir neulich bei dem Crash unter 60. Wir waren bei 59 noch was. Jetzt rechnet jedenfalls ein Großteil der Branche mit diesen Kursen. Und David, dir habe ich diesen Chart tatsächlich auch im November einmal gezeigt oder eine Abwandlung davon. Damals war dein Base Case, dass wir bei 80k den Boden erreicht haben und eine lange Seitwärtsphase auf uns wartet. Ich muss auch sagen, bis Ende Januar sah es auch echt so aus und ich war tatsächlich auch irgendwie der Überzeugung, dass du recht behalten würdest. Wie hat der letzte Kurssturz jetzt deine Sicht auf den Bitcoin-Boden beeinflusst?
Ja, erstmal Schatten auf mein Haupt für alle, die ich jetzt in die Scheiße geritten habe, weil ich zu bullisch war. Aber man sieht, selbst wenn man sich 24/7 mit diesem Markt beschäftigt, dann kann man diesen Markt nicht richtig timen. Ja, tatsächlich, natürlich hat es mich auch überrascht, dass wir nochmal gefallen sind, vor allem auf unter 60.000 finde ich auch schon relativ absurd, weil man sich, ja, muss sich die Frage stellen. In Euro gerechnet sind das halt irgendwie 0,1 Bitcoin für 5.000 Euro. Das ist schon günstig, muss ich sagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass man das nochmal sieht. Jetzt kann man natürlich immer wieder den Torpfosten verschieben und sagen, naja, das war jetzt der Boden. Aber ich muss einfach sagen, ich weiß es auch nicht. Also kann es sein, dass es nochmal drunter fällt? Natürlich. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht so unbedingt die entscheidende Frage. Die entscheidendere Frage ist doch, ist man aktuell in einem grundsätzlichen Marktumfeld, wo der Einstieg günstig ist oder sinnvoll ist. Weil darum geht es doch. Also, wer uns zuhört, will wahrscheinlich Investmententscheidungen treffen und alles, was wir sagen, ist keine Beratung und kein Financial Advice. Aber wenn meine Meinung dazu ist, dass aktuell die Kurse für den Einstieg natürlich attraktiv sind, weil die Bewertungsmodelle, die wir gerade gezeigt haben, sprechen eher dafür, dass Bitcoin unterbewertet ist. Das Timing von einem perfekten Boden oder von einem perfekten Top, schafft keiner. Das muss auch nicht der Anspruch sein. Der Anspruch muss sein, ungefähr abzuschätzen, sind wir nah am Boden? Ist das so eine Art Bodenformation? Kann es jetzt seitwärts gehen? Kann es runtergehen? Kann alles sein. Ich glaube, was nicht passiert, ist, dass es jetzt einfach V-Shape-mäßig nach oben geht. Das so funktionieren Bitcoin-Bärenmärkte einfach nicht. Die sind painful und ein Bärenmarkt ist ja irgendwie auch dadurch definiert, dass so Rips direkt abverkauft werden. Ne? Also Leute wollen raus aus dem Markt. Leute haben das Vertrauen in Bitcoin verloren, wollen irgendwie ihre Verluste minimieren. Das heißt, wenn es ein bisschen nach oben geht, dann wird das gnadenlos abverkaufen, dann fällt der Kurs. Dann kann es natürlich immer sein, dass er auch weiter fällt, als der Boden jetzt aktuell ist. Aber irgendwann ist das auch, also sind die Weekends, sagen wir mal, aus dem Markt gespült und dann bildet sich ein Boden und dann geht es eben langsam, aber sicher seitwärts und nach oben. Und da sind wir gerade meiner Meinung nach im Markt. Genau. Wir haben hier noch einen kleinen Chart mitgebracht, nämlich die Bitcoin und Gold Ratio. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ja dieser Vergleich immer wieder gezogen wird mit Bitcoin und Gold, dass ja eigentlich, würde man denken, ähnliche Assets sind und Gold hat, ihr wisst es auch, in den letzten Monaten und im letzten Jahr die historisch verrückteste Rallye hingelegt, die wahrscheinlich die meisten von uns bei Gold je gesehen haben. Gold ist auch eines der größten Assets der Welt, das war schon beeindruckend. Gleichzeitig ist Bitcoin gefallen. Und das Verhältnis von Gold zu Bitcoin war auch noch nie so gering wie jetzt. Also es ist eben, das ist auch nochmal so ein Hinweis darauf, eine ziemlich historische Unterbewertung oder eine ziemlich historische, zumindest geringe Bewertung. Unterbewertung wäre jetzt eine Wertung. Aber es ist rein faktisch und datenbelegt, ist Bitcoin eigentlich relativ günstig aktuell.
Ja, sehe ich auch so. Die Frage natürlich jetzt auch, woran es liegen könnte, dass Bitcoin so stark von Gold divergiert. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der Space war lange etwas naiv und hat sich mit Gold auf Augenhöhe betrachtet. Jetzt ist das erste Mal so, oder ja, doch einer der ersten Male wirklich, es Ärger am makroökonomischen Horizont gab. Muss, glaube ich, sich der Sektor irgendwie auch eingestehen, dass dieses Digital Gold-Narrativ zumindest kurzfristig nicht gezogen hat, dass Investoren Gold nach wie vor als sicheren Hafen bevorzugt haben. Gleichzeitig glaube ich halt auch, dass Bitcoin definitiv unter einer nicht strukturellen Schwäche gelitten hat, aber unter kurzfristigen Faktoren, die, wie du schon gesagt hast, dazu geführt haben, dass es massiv unterbewertet ist im Vergleich zu Gold. Also ich rechne schon damit, dass es hier irgendwie eine Angleichung geben könnte. Aber damit bin ich eigentlich schon beim nächsten Thema. Und du hast es auch gerade gesagt, dass noch viele Leute auf dem Weg nach oben verkaufen könnten. Das heißt, selbst wenn 60k der Boden war, dann heißt es nicht unbedingt, dass wir hier schnell in die entgegengesetzte Richtung traden oder dass die Erholung halt einfach eine gerade Linie nach oben ist. Und das Problem mit der jüngsten Kapitulation ist halt auch so ein bisschen, wir wissen nicht, wer unter der Oberfläche bereits in Schwierigkeiten steckt. Das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte, wir sehen es eigentlich schon seit Oktober, November, dass da eine starke Divergenz steckt oder zu sehen ist, auch seit dem Binance-Crash, also diesen Crash, den wir da am 10. Oktober gesehen haben. Und ich glaube, dass jetzt erst so wir das erste Mal sehen, dass so Leichen ans Ufer gespült werden. Also es kamen jetzt zum ersten Mal Gerüchte über einen implodierten Fonds in Hongkong oder möglicherweise mehrere auf, die ihre gehebelten Bitcoin-Positionen auflösen mussten. Zudem jetzt vor kurzem eine Nachricht über Blockfills, ein Unternehmen, das ich vorher noch nie gehört hatte, die aber tatsächlich institutionelle Krypto-Kunden, also 2000 Stück haben und wegen der Marktbedingungen Ein- und Auszahlungen pausieren mussten. Und hier ist natürlich dann auch wieder die Frage, wer ist davon betroffen? Also die Kunden, die Blockfills hat, die haben alle mindestens 10 Millionen Dollar an Krypto in den Büchern. Mussten die vielleicht jetzt im Hintergrund auch wieder verkaufen? Ein weiterer Chart, der mir so ein bisschen Sorgen macht dahingehend, ist der folgende von CryptoQuant, der Supply and Loss. Also einfach, wie hoch ist der prozentuale Anteil von Bitcoin, die in die gerade aktuell quasi ein Minus halten? Das sind 9,3 Millionen Bitcoin oder 46% des zirkulierenden Angebots. Die haben letztendlich Einkaufskurse über den aktuellen Leveln. Das heißt, ein Großteil der Holder, die warten eigentlich nur darauf, zum Break-Even oder einem kleinen Gewinn zu verkaufen. Und dieses Überangebot, das muss dann auch erstmal absorbiert werden und an starke Hände, vielleicht deine, David, verteilt werden, bevor ein nachhaltiger Boden entstehen kann. Sofern, das muss man ja auch sagen, wir nicht noch in weitere Schwierigkeiten eben durch so eine Blow-Ups geraten. Ne? Und ich glaube, diese Blockfill-Story, die wurde ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber eigentlich erinnert mich das so ein bisschen an 2022. Glaubst du, dass wir hier irgendwie schon den Anfang von einem neuen Contagion-Effekt im Crypto-Space sehen? Oder würdest du das jetzt eher als ja, Einzelfall abstempeln?
Ja, kann natürlich immer sein, ne? Also irgendwie muss es ja auch massiv große Verkäufer gegeben haben, wenn so, ne, wir sind da ewig bei 70k, 80k rumgedümpelt und dann gab es diesen brutalen Abverkauf auf 60.000 teilweise drunter. Also, wie du sagst, ne, also am Ende wird man so ein bisschen die Scherben zusammenkehren und sehen, wer da unter die Räder geraten ist. Und das jetzt mit Blockfill war mir auch neu, aber wird sicherlich nicht der letzte sein. Ich glaube, allerdings ist der Markt natürlich seitdem auch deutlich resilienter, deutlich regulierter geworden. In der EU ist ja seit 2025 MiCA in Kraft, also da kann man sowieso schon mal ziemlich hohe Hürden gibt es da für Kryptounternehmen. Also sowas wie FTX werden wir nicht nochmal sehen, das glaube ich nicht. Nee.
Ja, das Fazit, denke ich, einfach für jeden Anleger aktuell ist, dass man nicht auf den perfekten Dip warten kann, du hast es auch schon gesagt, sondern man sollte einfach die Zeit nutzen. Das ist eine gute Zeit, um zu akkumulieren, Dollar-Cost-Averaging zu betreiben oder sich einfach selektiv zu positionieren. Der Boden ist halt einfach ein Prozess und wir sind allen Daten nach zu urteilen mittendrin. Zumindest unter der Annahme, dass die gewohnten Mechanismen und Korrelationen halten. Und Stefan und ich haben ja auch in diesem Podcast immer wieder in den Raum gestellt, dass der Kryptomarkt einer größeren makroökonomischen Schwächephase vorauseilen könnte. David, du siehst Bitcoin ja auch in deinen Analysen immer in einem etwas größeren Kontext. Siehst du Hinweise darauf, dass wir einem übergeordneten wirtschaftlichen Abschwung folgen statt dem Vierjahreszyklus?
Ja, also die Korrelation zu Makroökonomie ist auf jeden Fall da. Das Problem ist nur, das Bild ist aktuell total unklar. Also es ist das ist jetzt nicht so leicht zu zeichnen, zu sagen, Bitcoin fällt, weil, was auch immer, Inflation zu hoch oder zu gering oder Arbeitslosigkeit zu hoch oder zu gering. Es ist so ein bisschen Mixed Bag, wie man sagt, ne? Also einerseits hatte ich auch schon erwähnt, ist der ISM, also der Manufacturing Index, wirtschaftliche Kennzahlen in den USA wieder über 50 gestiegen. Hat man jetzt theoretisch auf der Positivseite. Die Inflation sinkt, also sowohl die offiziellen Daten. Ich glaube, es war letzten Freitag, ist Bitcoin ja kurzzeitig wieder über 70.000 gestiegen, weil die Inflation geringer war als erwartet. Ich glaube, bei 2,4%. Korrigiert mich gerne, wenn ich mich da vertue. Aber es gibt noch andere Inflationszahlen, wie zum Beispiel der Trueflation-Chart, den ihr jetzt sehen müsstet. Der hat ein bisschen anderen Ansatz zur Messung der Inflation. Wie wissenschaftlich der ist, sei mal dahingestellt, der kommt jetzt auf 1% Inflation. Also da sieht man, trotz Zöllen und inflationären Bestrebungen ist offensichtlich, zumindest in den USA, also das sind jetzt Zahlen, die sich auf die USA beziehen, wichtiger oder relevanter ist da der Effizienzgewinn, ne? Also dass dann tatsächlich Inflation offensichtlich gering ist. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit wohl nach oben korrigiert worden. Wir nehmen jetzt am Montag, 16. Februar auf. Und das sind natürlich zwei Tendenzen, die eine Geldpolitik, also sagen wir mal, Türen öffnen für eine expansivere Geldpolitik, die dann im Umkehrschluss positiv wäre für Bitcoin. Gleichzeitig auf der anderen Seite hat man aktuell eher ein restriktives Liquiditätsregime. Also ich habe neulich einen Artikel über den Treasury General Account geschrieben. Das ist das Konto des US-Finanzministeriums, also eigentlich das Konto der USA bei der Zentralbank. Da kann man sehen, wie viele Assets da drin sind. Da fließen halt die Einnahmen aus Staatsanleihenverkäufen rein. Und der ist historisch voll. Also da ist relativ viel Kohle drin und das ist alles Liquidität, die dem Finanzsektor fehlt und Bitcoin ist ein extrem liquiditätssensibles Asset. Deswegen lässt sich da zumindest auch eine teilweise Korrelation zum Kurs erkennen. Oder wie ist deine Meinung zum Vierjahreszyklus, Johannes?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich war auch noch bis vor kurzem in dem Lager, das gesagt hat, Vierjahreszyklus ist tot, ganz einfach, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass wir, nicht Jahr um Jahr, aber halt alle 4 Jahre genau denselben Prozess wiederholen. Aber tatsächlich, zuletzt habe ich eher das Gefühl, wir leben in einer Matrix und auch so eine Sachen wie Blockfills Sorgen für einen kleinen Schauer auf meinem Rücken, wenn ich mir vorstelle, dass wir tatsächlich hier dieselben Fehler nochmal begehen. Auch in puncto Digital Asset Treasuries, die ja quasi dem ganzen Space nochmal so einen neuen Hebel zugeführt haben. Es gibt ja das, wie sagt man, das Saying, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber sie reimt sich. Und aktuell habe ich leider das Gefühl, dass dem so ist. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ich bleibe weiter bei der Meinung, dass dieser Bärenmarkt nicht so lange gehen wird wie vergangene Bärenmärkte. A, weil wenn der Konsensus ist, dass wir uns jetzt wieder auf dem Weg in einen langen Bärenmarkt begeben, dann glaube ich, dass der Markt wieder was anderes macht. Das ist auch eine Meinung, die Stefan vertritt, dass der Markt häufig der Max Payne Move ist, entgegen dem, was alle erwarten. Und ich tatsächlich aber auch sagen muss, wenn ich mir jetzt hier diese Makrosachen anschaue, dass ich eher mit einem positiven Makroumfeld rechne, das sich langfristig, zumindest mittel- bis langfristig, im Bitcoin-Kurs widerspiegeln sollte. Ich glaube einfach nur, dass jetzt gerade die Katalysatoren on hold sind. Also Sachen wie der Clarity Act. Wir sind gerade in so einer kleinen Zwischenphase. Ich glaube auch, wir müssen tatsächlich diese ganzen Crashs irgendwie verarbeiten. Wir müssen schauen, wer kommt da noch möglicherweise an Land gespült. Und ich glaube, wenn wir der Sache genug Zeit geben, 1-2 Monate, dann könnte die Erholung relativ schnell auch wieder, und zwar unüblich schnell, ja, vonstatten gehen. Aber weil ich auch gerade über viele Makroindikatoren spreche, jetzt kommt auch die Stelle, an der wir nochmal einen kleinen Marktausblick wagen und vielleicht auch passend, dass Stefan ausgerechnet heute fehlt. Es ist der President's Day in den USA, das heißt, die Märkte dort bleiben geschlossen. Es dürfte auch am Kryptomarkt erstmal für wenig Furore sorgen. Aber auch so sieht die Woche eher ruhig aus, bis auf Freitag, da ist dann tatsächlich einiges los. Anleger sollten ein Auge auf die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls werfen, das ist dann am Mittwoch. Eigentlich hier keine Überraschung erwartet, vor allem keine Dovischen, wenn man nach der letzten Sitzung geht. Also wir achten natürlich auf Hinweise über die zukünftige Geldpolitik. Es ist aber trotzdem gut möglich, dass Powell und Co. bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai nicht an den Leitzinsen drehen werden. Ich glaube, der Markt rechnet aktuell mit 2 Leitzinssenkungen für das gesamte Jahr. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt rechtfertigen die Zinssenkung erstmal nicht, zumindest nach den letzten Daten, die Fed da hatte. Und für März rechnet der Markt halt auch wieder mit einer Pause. Und dann sind es ja auch nur noch 2 Monate bis Mai. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paul und die FOMC-Mitglieder bis dahin die Füße stillhalten werden. Die US-Geldpolitik ist aber auch in diesem Jahr eben durch seinen Amtsrücktritt zweigeteilt. Also Paul hatte ja auch eher hawkische Tendenzen. Nach ihm, aller Voraussicht nach, kommt Kevin Warsh, der ja tatsächlich sehr ambivalent wahrgenommen wird. Er war früher so ein bisschen hawkisch. Ist natürlich aber auch überraschend, dass dann Trump ausgerechnet ihn irgendwie designiert, wo Trump ja sehr outspoken dafür ist, dass die Leitzinsen gesenkt werden. Was glaubst du, wie wird sich das auf die Geldpolitik auswirken, wenn Kevin Warsh tatsächlich den Sitz übernehmen sollte?
Ja, das ist schwer abzusehen, ne? Also das ist ja auch so, dass natürlich der Präsident der US-Notenbank sozusagen das Gesicht der Notenbank ist und die Geldpolitik dann auch vertritt, aber im Endeffekt ist es auch nicht der einzige Entscheidungsträger. Es ist einer von 7 Fed-Gouverneuren, die alle gleichberechtigt stimmen. Ja, du hast recht, der gilt eher als hawkisch, so zumindest die Medienlesart, aber das ist wahrscheinlich noch zu verfrüht zu sagen, bis der Mann nicht im Amt ist, wie seine Geldpolitik aussehen wird. Und im Endeffekt, also na, was macht denn die Fed? Also die hat ein Dual Mandate, also ein Mandat aus 2 Variablen. Die eine ist die Teuerungsrate, die Inflation soll nahe 2% gehalten werden und die Arbeitslosigkeit soll minimiert werden. Das heißt, die Fed agiert knallhart datenbasiert. Und was wir jetzt sehen, ist eine sinkende Inflation und eine steigende Arbeitslosigkeit. Wie gesagt, das würde theoretisch die Tür für Leitzinssenkungen öffnen. Und da wird sich dann Kevin Warsh auch nicht gegen wehren. Aber du hast recht, bis der im Amt ist, gehe ich auch davon aus, dass die Leitzinsen erstmal so bleiben, wie sie sind. Und sie sind auch relativ hoch. Also vor allem der reale Leitzins, also die Zinsen abzüglich der Inflation, was man tatsächlich real als risikofreien Zinssatz bekommen kann. Was auch teilweise erklärt, wieso so ein nicht Cashflow-basiertes Asset wie Bitcoin eher Abschläge erleidet. Also wir haben historisch relativ hohe Zinsen.
In den USA auf jeden Fall. Ich schätze, was die Datenlage betrifft, wissen wir nach Freitag definitiv mehr. Dann kommen nämlich auch die PCE-Daten raus. Das ist dann der tatsächlich bevorzugte Indikator für die Inflation oder beziehungsweise für die Fed in Sachen Inflation. Die CPI-Daten sind ja immer mehr so die Headline-Inflationsdaten und die waren aber zumindest im Januar und Februar eher nüchtern. Das heißt, die Inflation steigt, aber aktuell nicht so stark, bleibt aber trotzdem weiterhin über dem 2%-Ziel der Fed. Und ich glaube, was man jetzt einfach zu den PCI-Daten sagen kann, solange die Analystenerwartungen nach oben hin nicht krass übertroffen werden, ist einfach mit relativ wenig Reaktion im Markt zu rechnen. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen raus aus der Phase, wo Bitcoin jetzt krass auf Inflationszahlen reagiert, sofern die halt eben keine böse Überraschung mit sich bringen. Man hat es jetzt auch gesehen, ich würde nicht mal sagen, ob dieser Pump, den wir am Wochenende gesehen haben, wirklich den CPI-Daten geschuldet war oder vielleicht einfach wieder so ein Market-Maker-Driven-Ding war, wo es darum ging, Liquidität abzugrasen. Was die Inflationszahlen betrifft, ist aber auch der Kontext entscheidend. Du hast es gerade schon so angeteasert, vor allem mit anderen Metriken. Am Freitag werden dann auch die ersten Schätzungen zum US-Bruttoinlandsprodukt für das letzte Handelsquartal 25 bekannt gegeben. Eine erste Prognose von 2,8% für Q4 gibt es da schon. Und das Spiel ist hier eigentlich relativ, ja, was heißt relativ eindeutig? Tatsächlich eher weniger. Es ist immer schwer zu sagen, ob Good News ist oder Good News, Bad News im Kontext der Fed. Also fallen wir jetzt drunter, also unter diesem Wert, gepaart mit moderaten oder gar niedriger als geschätzten Inflationszahlen, dann wird natürlich die Sorge über einen wirtschaftlichen Abschwung verstärkt, was dann auch wieder eher negativ bei Risiko-Assets niederschlagen dürfte. Mit dem Silberstreif natürlich, dass die Fed in Aktion gerufen werden würde und hier eher gewillt ist, die Leitzinsen zu senken. Liegen wir drüber, gepaart mit weiter beharrlicher Inflation, wäre das aber wieder möglich. Möglicherweise für Aktien und Co. schlecht, beziehungsweise erstmal gut. Eine solide Wirtschaft in den USA bedeutet dann aber auch, dass die Fed weiter in Wartehaltung bleiben dürfte. Kann natürlich dann aber auch sein, dass Good News in der Hinsicht Bad News ist. Es ist alles gerade so ein bisschen drunter und drüber. Ein Faktor, den viele aber noch übersehen, der ist so still und heimlich. Am 20. Februar sehen wir den nächsten offiziellen Tag, an dem der Supreme Court in den USA eine oder mehrere Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit von Trumps Strafzöllen fällen könnte. Die haben immer so bestimmte Tage, an denen die ihre Meinung bzw. ihr Urteil abgeben. Und der 20. Februar ist jetzt der nächste. Es ist auf jeden Fall die Wildcard diese Woche. Damit wird eigentlich nicht gerechnet. Sie haben sich ja schon seit Dezember tatsächlich viel Zeit gelassen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie so eine große Entscheidung eher im Sommer treffen, was das Ganze wieder nach hinten rausschieben dürfte. Aber man muss schon irgendwie damit rechnen, weil es hat möglicherweise gravierende Wirkungen auf die Märkte. Und ich würde sagen, jetzt zum Schluss noch einmal den Schnelldurchlauf durch Stefans Kursmarken der letzten Wochen, weil Stefan jetzt nicht da ist. Wir werden das sicherlich im Marktupdate am Mittwoch nochmal besser bzw. neu aufbearbeiten. Bitcoin konnte das 2021er Hoch erstmal nicht halten und schloss die Woche dann knapp unter der 70k-Marke. Und damit sind Stefans bearische Kursziele auf jeden Fall im Spiel. Ein Retest des Wochentiefs bei 67,4k steht im Raum. Würde jetzt aber auch sagen, vermutlich nicht heute, solange der US-Handel ausgesetzt ist, sondern dann doch eher morgen, wenn die Aktienmärkte auch wieder öffnen. Gibt diese Marke dann kein Support, dürfte Bitcoin laut Stefan bis an die 65,6 nachgeben. Bleiben die Bären aber hier auch weiter am Drücker, geht es vielleicht im schlimmsten Fall runter an die 62,8 oder sogar an das Jahrestief bei 60k. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen der Moment der Entscheidung. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben es noch nicht getestet. Sollten wir da runterfallen, hat Stefan die Marke von 58,2 im Blick. Das war zumindest sein maximales Kursziel oder Korrekturziel für die letzte Woche und deckt sich auch mit der vorhin genannten Zone des Realized Price. Vielleicht noch ein kurzer Hoffnungsschimmer für die Bullen. Die zweiwöchentlichen Durchschnittsrenditen bei Bitcoin, die sind am Freitag am höchsten und liegen bei fast 10%. Vielleicht ein Indikator dafür, was diese Woche so auf uns warten könnte. David, du meintest ja im Vorgespräch, du bist ungemein schlechteren kurzfristige Kursziele zu antizipieren. Übrigens wie etwa 90% aller Krypto-Trader, würde ich dazu sagen. Aber trotzdem würde ich dich gerne mal auf den Prüfstand stellen. Was ist deine bescheidene Prognose für Bitcoins Wochenschlusskurs?
Ich sage jetzt einfach mal 66.000, also unter dem, wo wir jetzt sind. Und da ich genauso falsch liege wie alle anderen zu 90%, ist der Kurs wahrscheinlich da drüber. Schauen wir mal.
Ja, gerade rutscht er so ein bisschen über die 70k. Mal gucken, wie lange dieser kleine Aufwärtstrend sich hält. Das Problem ist halt auch immer, wenn wir an einem Montag steigen, dann wissen wir nicht, ob das daran liegt, dass Sailor im Hintergrund gekauft hat und wir dann doch wieder abfallen. Wir werden es sehen. Wir sind auf jeden Fall für heute am Ende. Vielen Dank dir, David. Wir danken auch euch fürs Einschalten und Zuhören. Am Mittwoch dann zum Marktupdate gibt es hoffentlich wieder die passenden Chartanalysen von Stefan. Gute Besserung gehen an der Stelle nochmal raus. Und natürlich auch Antworten auf eure brennenden Fragen im Live-Chat. Wir sehen uns dort um 12.30 Uhr. Wenn ihr so lange aber nicht warten wollt, dann kommt doch gerne in unsere Telegram-Gruppe und schnackt mit Stefan, mir und rund 3000 anderen Mitgliedern zu aktuellen Entwicklungen und Krypto-Trades. Die Gruppe heißt @BTC Echo. Und den Link gibt es aber auch in der Videobeschreibung, damit ihr da auf jeden Fall auf der richtigen Seite landet. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.